Ja, wir danken dir dafür, dass all das, was wir gerade gehört, bekannt, besungen haben, wahr ist. Du bist der dreieinige, mächtige Schöpfergott. Du bist, der alles überwunden hat, den Tod besiegt hat und eine offene Tür für uns gelassen hat, eine Tür des Lichts und des Heils. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist zu uns spricht und uns ruft. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu dem Messias, kommt her zu dem Retter, denn er will erquicken. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort schenkst, die Quelle des Lebens. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist es uns offenbarst, damit wir unser Leben lernen und gerettet werden. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Wir haben in einem der Lieder gehört, oder in allen Liedern eigentlich haben wir gehört, verschiedene Botschaften, und die Frage ist immer und immer wieder, jede Woche können wir immer mit der wichtigsten Frage immer starten: Wozu das Ganze? Wozu bist du hier? Was ist deine Aufgabe in dieser Welt? Und was erwartet dich? Ich hatte diese Woche, letzte Woche, viele interessante Begegnungen gehabt, und es war spannend, weil verschiedene Menschen, mit denen ich zu tun hatte, einige waren Christen, andere nicht, fast alle wollten aber was Gutes bewegen. Und ich merkte, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, egal wie deine Absichten sind, egal was du vorhast mit deinem Leben und mit dieser Welt. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob du gerettet bist, ob du wiedergeboren bist. Das ist der wichtigste Unterschied, denn es ist klar, es ist komplett klar, dass jede Sekunde, die jetzt läuft, jede Sekunde ist Ablauf deines Lebens. Das heißt, du gehst gar nicht in die Zukunft berghoch, sondern in eine herrliche Zukunft, sondern du gehst schon den Berg runter in die wichtigste Entscheidung deines Lebens, und das ist der Tod. Gerade im letzten Jahr haben wir doch festgestellt, dass unsere Gesellschaft, dass die Welt sich mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigen kann. Sie ist komplett überfordert. Sie hat sich eingeschlossen und denkt, dass wenn sie bestimmte Maßnahmen ergreift, sich einschließen, aussperren, Masken tragen, dass sie dem Tod entgehen kann. Es ist die größte Parodie, die wir erleben können, ist einfach, dass wir als Gesellschaft gar keinen Bezug mehr haben zum Leben und zum Tod. Aber das ist die einzige wichtige Frage: Was passiert? Und wie schnell kann der Tod kommen? Ich habe euch eine kurze PowerPoint, ich habe der Gemeinde eine wichtige Botschaft zu bringen, denn eine der Begegnungen war eine Todesbegegnung, und die mich schon sehr, sehr traurig gemacht haben. Es haben wahrscheinlich, unser Beamer ist so schwach, wir müssen spenden für einen 40.000 Ansilumen-Beamer. Es ist ein Friedhof, ich beschreibe einfach, was ihr eventuell nicht seht. Es ist ein Friedhof, und so sollen Friedhöfe auch aussehen. Ein bisschen zugewachsen, zugewuchert, ein bisschen entspannend, wo keine künstlichen Blumenbeete angelegt werden. Das ist eher vielleicht in Deutschland so. Das ist, glaube ich, in England. Und wenn man diesen Friedhof jetzt entlang gehen würde, würde man wahrscheinlich entspannen. Und man würde feststellen, dass viele Probleme dieser Welt oder des Alltags, die man dich und mich so beschäftigen, dass diese Probleme vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und ich empfehle allen, die Alten haben das ja eingeführt, Totensonntag, Bußenbetag, einfach runterzukommen, einfach die Maske abzuziehen, einfach durchzuatmen und zu verstehen, in welcher Dimension man sich gegenwärtig befindet und in welche Dimension man einsteigt. Und dann stellt sich nämlich die Frage, wozu das Ganze gewesen war. Denn Leben wie ein Hauch, wie eine Feldesblume. Die Sonne geht auf und du bist nicht mehr da. Und das ist mir die Woche bewusst geworden, dass so schnell kann es gehen. Und dann hat man keine Zeit mehr gehabt. Man hat einfach keine Zeit mehr gehabt, sich entweder was Gutes zu tun, sich zu, man könnte sagen, zu verewigen, weil man bedeutsam im Leben anderer war und man hat auch keine Zeit mehr gehabt zu verabschieden. Im letzten Jahr haben wir so viel Elend gesehen, aber das größte Elend, das waren nicht Inzidenzfälle. Das größte Elend ist, dass Menschen in Einsamkeit und ohne Trost und ohne Hoffnung an künstlichen Geräten, an die wir uns ja so hängen, verendet sind. Die Tragödie ist, dass niemand da war. Sogar wenn jemand wollte, er durfte nicht hin. Es war keine Seelsorge und kein Trost da, es waren Geräte und anonyme Menschen mit Raumanzüge. Und ich frage mich, wie endet man dann ohne Hoffnung und ohne Gott? Und vielleicht verstehen wir als Gemeinde dann, wie wichtig dieses Evangelium für Menschen ist, denn der Tod ist überwunden, das Licht leuchtet und die Menschen wissen es nicht. Und dann hat man keine Zeit, sich mehr zu verabschieden. Man hätte vielleicht den letzten Satz geben können. Und ich möchte allen, der ganzen Gemeinde und allen Menschen zusprechen, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Und zweitens, nutze die Zeit, kaufe die Zeit auch aus, den Menschen zu sagen, dass der Messias da ist. Und das bisschen Zeit, die du noch zu leben hast, nutze die Zeit, um ewige Werke und Früchte zu vollbringen, damit Menschen ewig gerettet werden. Es gibt keinen größeren Sinn auf dieser Welt. Und die Gemeinde ist die größte Sinnstiftung Gottes in dieser Schöpfung. Und die Gemeinde hat nur eine Botschaft: Der Messias lebt und er hat den Tod besiegt. Am Donnerstag hatte ich Treffen mit einer Person. Ich war selber, das hat mich betroffen, weil ich merkte auch an mir, dass ich manche Zeit nicht ausgekauft habe. Denn am letzten Donnerstag, Dienstag glaube ich, wir können das nächste Bild einbringen, ist Dimitrios Ioannidis verstorben in Dresden, in der Klinik. Und das hat mich natürlich bewegt und bewegt mich immer noch, weil wer ihn kannte, wusste, was er für ein Typ ist, eine Type eigentlich. Und die Geschichte ist die, ich sah ihn letztes Mal im November. Und er sagte mir, ihm geht's schlecht. Physisch. Ich habe ihm immer gesagt, er muss beten. Sein Vater war Priester in Griechenland. 10 Kinder hatten sie, glaube ich. Und er nannte mich ja deswegen immer Papas. Papas. Das ist wie Vater, also so nannte man Priester. Und er hatte natürlich zu unserer Theologie nicht den direkten Bezug. Und ich besuchte ihn immer wieder. Es war immer nett. Auch bei ihm zu sein, er war einsam. Und wollte aber was helfen. Er war ja oft in der Gemeinde, hat ja ein paar Mal gekocht bei uns. Er hat uns ja beigebracht, wie man Gyros macht. Genau, und ich verbrachte auch viel Zeit mit ihm auch in der Küche. Und da gab es immer ein Uso. Und ich merkte, dass man sich verewigen kann. Und dass man wenig Zeit hat, etwas zu tun, was nachhaltig ist. Wir können noch die 2 Bilder noch zeigen. Also wir als Gemeinde wurden von ihm ja ausgebildet, Gyros zu machen. Das ist das Erbe. Und ich bekam immer eine Sonderportion griechische Spezialitäten. Was ich damit sagen will, unsere Zeit ist sehr, sehr begrenzt. Und wir können sehr viel Böses tun. Wir können sehr viel Nutzloses tun. Wir können, denke ich, Licht wieder reinlassen. Wir können sehr viel Nutzloses, Bedeutungsloses tun. Wir können sehr viel sammeln und gierig sein. Aber das wird niemandem helfen. Und er verstarb jetzt in Dresden. Die Ärzte wussten, glaube ich, gar nicht, was er hatte oder nicht. Also war wohl chaotisch. Man hat mir das berichtet. Aber ich denke, das soll uns lehren, gleich zu Beginn dieser Predigt, dass es ist gut zu leben und es ist gut, sich hinzugeben. Sogar der Demetrius, der, ich weiß nicht, ob er beim Herrn ist, frage mich, was hätte ich noch mehr tun, sagen und tun können. Ich wünsche mich natürlich, dass er im Angesicht der Geräte und der Maschinen, ich durfte ja niemanden besuchen, dass er sich daran erinnert hat, dass es einen Messias gibt, von dem er hörte, und dieser Messias auch für ihn da ist. Und jetzt wird sein Leichnam nach Griechenland überführt zu seiner Familie. Und man hat mir gesagt, es wird noch ein bisschen Geld benötigt. Wir müssen mal gucken. Er hat uns oft geholfen, ob wir uns auch daran beteiligen. Das ist die Bedeutung unseres Lebens, den Schöpfer zu erkennen und seinen Rettungsplan anzunehmen, den Sinn des Lebens zu erkennen und zu dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat, damit die Menschen nachhaltig die ewige Erkenntnis bekommen und ihr Leben dem Messias widmen. Es gibt keinen anderen Sinn. Alles andere ist Lüge, und ich möchte dir zu Beginn der Predigt schon fragen, hast du das verstanden? Deine Zeit läuft ab, meine Zeit, unsere Zeit läuft ab, und wehe uns, wenn wir das Wesentliche verpasst haben. Niemand wird sich an ihn erinnern in ein paar Wochen, ein paar Tagen und an uns auch nicht, aber der Ewige weiß alles und er vergisst nichts. Und deswegen, wir haben in der Predigtreihe Gemeindebau oder Gemeindeleben oder Glaubensleben in der Endzeit, Eschatologie, eschatologisch, in Angesicht der Endzeit, Glauben zu leben und Gemeinde zu bauen. Das ist unser Hauptthema, und die Grundlage dafür ist der erste Thessalonicher Brief. Und ich habe letzte Woche euch ja so ein bisschen berichtet, was den Paulus antrieb. Genau das trieb Paulus ja an, als er erkannte, als ein verbohrter, fundamentalistischer, radikaler Pharisäer, der über Leichen ging, als ihm der lebendige, der auferstandene Messias begegnete, war für Paulus klar, brauchte er 14 Jahre lang psychologisch, geistliche, seelsorgerliche Begleitung, auch theologische Begleitung, um zu verstehen, dass er bis dato sein ganzes Leben einfach verpulvert hat. Und wenn du die Tora und die Bibel auswendig lernst, 1. Korinther 13, Worte von Apostel Paulus, und hättest die Liebe nicht und könntest in Zungensprachen reden und singen, dann wärst du eine klingende Schelle, die einfach verstummt. Und das begriff dieser Apostel, und für ihn war klar, irgendwann mal, es muss raus, das Evangelium muss raus. Das Evangelium muss erstmal rein in das Herz, in die Seele, und dann muss es raus in alle Welt, so wie Christus es befohlen hat, im Missionsbefehl. Das kann nicht konserviert werden. Das Evangelium ist und bleibt die Grundlage der Rettung, aber nicht dafür da, dass wir es wie im Museum betrachten, sondern es muss rein, es muss arbeiten, es muss wirksam sein, es muss in die Finsternis hinein, das kann keine andere Botschaft geben, hinein. Das Licht muss in die Finsternis wie die Lämmer unter die Wölfe. Und die Wahrheit dazu ist, dass die Finsternis sehr aggressiv ist, so wie die Wölfe aggressiv sind. Und das bedeutet, das Licht geht in die Verfolgung. Und darum war für den Apostel Paulus klar, Wahrheit und Freiheit, Rettung werden einen aggressiven, finsteren Gegenangriff mit sich bringen. Und das war ihm egal. Und das habe ich ja letzte Woche als Pilotprediger gepredigt. Immer wieder in die Synagoge, immer wieder in die Finsternis, immer wieder zu den Verlorenen und immer wieder Verfolgung. Physisch total erschöpft, ausgepeitscht in Philippi. Verarmt, kein Geld und kein Gold. Wie schafft man das? Was treibt denn einen an? Was ist denn die Motivation? Und für ihn war klar, es ist der Heilige Geist. Es ist das Licht Gottes. Es ist die Kraft Gottes, Dynamis. Physisch schwach, geistlich stark. Der Gegenentwurf zum Zeitgeist, geistlich komplett verkrümmert, aber Bodybuilding hochgespritzt. Kennen Sie das? Physische Stärke. Lächerlich. Und so entsteht die Gemeinde in Philippi, in Thessaloniki. Übrigens, Demetrius kam aus Thessaloniki. Das ist seine Stadt. Deswegen hat der Herr so lustig geführt, dass wir über die Stadt reden, aus der er auch stammt. Wir hatten auch sogar geplant, im jetzt Sommer 21 mit ihm gemeinsam nach Thessaloniki zu fahren. Er wollte mir unbedingt die Kathedrale zeigen. Aber die war mir nicht wichtig. Nur jetzt wissen wir, dass die Predigtreihe so ein bisschen auch mit ihm verbunden ist, mit unserem Demetrius. Und ich glaube, er hat, ohne dass er Christ war, ohne dass er die klassische evangelikale Prägung hatte, etwas getan, was uns Evangelikalen helfen sollte, zu verstehen, worum es geht. Nicht allen, viele tun es schon, nur mehr als er. Aber manche tun es nicht. Und für den wäre sogar Demetrius ein Zeugnis. Für manche Evangelikale ist Demetrius ein Zeugnis. Und das ist die Zeit, darüber nachzudenken. Ich lade dich deswegen ein, in dieser Predigtreihe nachzudenken, bist du für die Endzeit gut gerüstet? Und wir starten heute mit dem ersten Text und ich lese euch direkt erstes Kapitel durch. Falls jemand die Bibel dabei hat, schlagt sie auf, bringt immer eure Bibel mit, schreibt immer irgendetwas rein, zeichnet rein. Wer keine Bibel hat, immer wieder zu uns kommen, ihr kriegt eine Bibel geschenkt, sogar mit einer Widmung. Aber bring immer dein Schwert des Geistes mit. Ich lese 1. Luther-Übersetzung, ein bisschen holprig für die postmodernen Ohren, aber für mich immer noch Herzensübersetzung. So, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in der großen Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Kapitel 1, die großartige Eröffnung, bitte euch, die ihr nicht ganz bibelfest seid, die Kapitel nicht überfliegen. Versteht, was steht, oder empfindet, was steht. Und ich möchte euch einladen über ein paar inhaltliche Punkte. Der Text hat natürlich viel mehr. Aber wir gehen nur schlaglichtmäßig über ein paar Punkte drüber. Schon auch in der Gewissheit oder in der Fokussierung, dass wir die Endzeit mit beleuchten. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass du in der Endzeit lebst. Ich weiß nicht, was du über Endzeit denkst, fühlst oder gehört hast oder dir vorstellst. Das Wichtigste an der Endzeit ist, dass sie zu Ende geht und dass dort danach eine entscheidende Epoche passieren wird. Äon, Zeitalter. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass es keine Auslöschung gibt. Ewigkeit bedeutet Ewigkeit und bedeutet Endlosigkeit von Äon zu Äon. Das bedeutet, es gibt keinen Schluss. Es gibt nur weiter. Dieser Gedanke ist sehr belastend für Menschen, die sich in dem sogenannten Freitod die Erlösung erhoffen. Aber die wird es nicht geben. Die Erlösung im Sinne des Auslöschens. Es gibt kein Auslöschen. Von Äon zu Äon, von Zeitalter zu Zeitalter, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist besser, dass wir jetzt das verstehen, damit wir die Zukunft und die Ewigkeit dort verbringen, wo es gut ist. Und da steigen wir jetzt ein, dass der Apostel Paulus den Heiden, das ist hauptsächlich Heiden-Christengemeinde gewesen, aber teilweise mit ein paar Judenchristen, dass die Heiden das Herz des Apostels verstehen müssen, der ja selber Jude ist, wie alle drei Mitarbeiter. Da möchte ich darauf hinweisen, Paulus ist natürlich ein Pharisäer, ausgebildeter Pharisäer, also ein Jude, ein wiedergeborener Jude, ein Top-Theologe. Silas, der hier mit dem lateinischen Götzennamen Silvanus bezeichnet wird, also Saul, nimmt den römischen Namen Paulus an, damit die Heiden verstehen, dass das Evangelium identitätsstiftend ist und dass er sogar als Jude, als Saul, den Paulus-Namen annimmt, damit die Juden es verstehen, dass das Evangelium, auch vor allen Dingen nicht Juden, sondern vor allen Dingen die Heiden, dass Saul, Paulus, den Juden ein Jude und den Griechen wie ein Grieche und den Römern wie ein Römer ist. Silvanus ist Silas, ein Jude, ein Prophet. Er war beim ersten Konzil in Jerusalem dabei und begleitet seitdem Paulus und nimmt den Götzennamen, das ist ein Götze. Silvanus ist ein römischer Götze, Wald- und Hirtengötze. Wir hätten auch Luzifer oder Satan nennen können, selbe Effekt. Silvanus steht dort. Und Timotheus, griechischer Name. Gottesfurcht, Ehrfurcht. Theos steht drin. Theos ist ein griechischer Götzenname. Versteht ihr, das ist die totale Identitätsstiftung jetzt. Das ist ungefähr, wenn wir jetzt in die arabische Welt als Missionare gehen würden und alle arabisch-muslimische Namen angenommen hätten, damit sie für uns verstehen. Das ist die äußerliche Kontextualisierung, die aber mit innerlichen Anpassungen nichts zu tun hat. Das unterscheidet übrigens diese Art der Theologie von der heutigen Missiologie, die unter Kontextualisierung tatsächlich nicht mehr die Formanpassung, sondern die inhaltliche Anpassung an den Zeitgeist meint. Und das ist hier nicht möglich. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen in diesen Kampf. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonik. Wie denn? High five, hallo Kumpels, wie geht's, wie steht's, wie läuft die Wirtschaft? Wie läuft die kulturelle Entwicklung? Ihr seid ja eine, das ist eine, also eine Hochburg, römische Hochburg im mazedonischen Bereich. Wie läuft so kulturell? Ihr läuft Altstadtfest? Was ist Maskenpflicht? Wie geht's? Gibt's gesetzliche Einschränkungen eventuell? Weißt du, das ist ja das, was Sie manchmal und auch ich manchmal so im Vordergrund haben. Aber nein, der Apostel schreibt an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, Theos steht da, Timotheus, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, mit dem Gnade sei mit euch und Frieden. Das ist ja, man könnte sagen, eine typische Theologe, Dogmatiker und Exegeten würde sagen, naja, aber das ist so ein bisschen, so hat man halt früher eine klassische Brieferöffnung, so hat man früher, das haben auch die Heiden so geschrieben mit Gnade und Friede. Mag sein, dass die Heiden auch so geschrieben haben, aber das ist ein Herzschlag. Für Paulus ist ganz klar, wir beginnen immer mit dem Wichtigsten, dass wir mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus in Gnade und Friede grüßen. Das ist die Grundlage unserer Theologie. Gnade und Friede. Gnade und Friede durch den Herrn Jesus Christus und die Ehre zu Gott, dem Vater. Wir haben so viele Jesuslieder gesungen, ich beuge meine Knie vor dir und ich kann dir sagen, alle Knie, die sich vor Jesus beugen, ehren den Vater automatisch. Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater wird immer, immer angebetet, wenn der Sohn angebetet wird. Immer. Ob dir das bewusst oder nicht bewusst ist, der Sohn ist gekommen, um den Vater zu verherrlichen und der Heilige Geist ist gekommen, um unseren Herrn Jesus Christus zu offenbaren. Und das ist seine Theologie. Wir müssen Gott anbeten, Gott den Vater in dem Herrn Jesus Christus in Gnade und Frieden. Und das ist seine Formel. Gnade und Friede, auch in der Endzeit. Gnade und Friede. Seine Botschaft, Euangelion, Evangelium, seine Botschaft, die frohe Botschaft, die Gnade und Frieden. Ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ich bin gekommen, zu erlösen. Ich bin nicht gekommen, um die Starken zu suchen, sondern die Kranken und die Schwachen. Das musst du verstehen, das ist das Wesen des Evangeliums. Ich bin gekommen, um die Menschen zu erlösen. Das ist mein Werk. Und das ist unsere Theologie. Und der erste Punkt ist die Liebe zur Gemeinde Gottes, des Apostel Paulus, aber natürlich aus Gott heraus. Und so ist der erste Vers schon entscheidend, dass sozusagen die drei römisch-griechischen Namen für eine biblische geistliche Theologie stehen. Das bedeutet, der äußere Kontext darf die innere Botschaft nicht verdrängen und wir passen uns den Griechen und den Deutschen, Görlitzer und den Türken und den Juden und allen möglichen passen uns äußerlich an, weil dazu sind wir bestimmt und berufen, aber der Inhalt bleibt der gleiche. Wir haben einen Gott, den Vater und einen Herrn Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist offenbart wird. Und dazu kommen wir gleich. Die Dreieinigkeit findest du sofort natürlich im ersten Kapitel. Wir danken, das ist die Liebe zu, und jetzt bitte achte darauf, welche Liebe der Apostel Paulus für die Gemeinde empfindet, die er kaum ja kennt. Wo gab es denn die großartigen Glaubensgrundkurse und sonst? Er hat unentwegt gepredigt, das bisschen, was er hat, er hat den Leuten die Wahrheit gesagt und die haben aufgesogen, wie so ein trockener Schwamm. Und deswegen auch hier eine Bitte an dich, begreife die Dringlichkeit des Themas, aber auch sei hungrig. Sei durstig wie nach der Muttermilch, wie ein Baby nach der Muttermilch, dafür ja biblisches Bild, begierig nach der Muttermilch. So ist der verlorene Mensch, den Christus erkennt, begierig nach der Wahrheit und Weisheit. Besonders in der Endzeit, wo so viele Ablenkungen gibt, wo so viele Irrlehren gibt. Jetzt musst du so zu der ursprünglichen Theologie zurückkehren. Und die Liebe zur Gemeinde könnt ihr hier erkennen, ab Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass. Guck mal, wie oft dieser Begriff alle Zeit ohne Unterlass dauernd alle vorkommt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er die Gemeinde, die Braut Gottes liebt, natürlich der Herr, der Heilige Geist offenbart es und dann entsteht ein unentwegter Prozess, der begleitet wird mit Danken, Gedenken, allezeit, im Gebet, ohne Unterlass. Und jetzt würden wir gerne unseren Glauben prüfen. Wie wir dauernd und ohne Unterlass im Danken und Hoffen sich für die Gemeinde einsetzen. Einmal natürlich für die lokale Gemeinde, einmal für die universale Gemeinde. Das ist sozusagen unser Antrieb, nicht wahr? Und vermutlich werden wir sagen, na. So allzu radikal, wie er das meint, praktizieren wir Gott sei Dank nicht. Denn das ist ja nahezu fundamentalistisch. Zwanghaft. Zwangsdanken. Wer möchte denn schon zwangsdanken ohne Unterlass? Wo bleiben wir denn? Wo ist unser Sinn? Wer denkt denn an uns? Das ist nicht seine Fragestellung. Und Paulus zieht uns. Er zieht uns in das Wesentliche und sagt, wir müssen schauen, dass wir in der Theologie Gottes bleiben und in der Gemeinde. Aber was begeistert ihn so? Denn er hat ja auch andere Gemeinden gehabt. Ich habe ja schon erwähnt, Korinth. Auch dafür dankt er, weil er geistlich denken kann. Aber die Thessalonicher Gemeinde ist eine besondere Gemeinde. Ich habe das schon angekündigt, wir haben letzte Woche darüber nachgedacht. Es ist eine, vielleicht die vorbildlichste Gemeinde, weil sie diesem Paulus und Silvanus und Timotheus so viel Freude bereitet hat. Unfassbare Freude bereitet hat. Vielleicht kennst du das auch, du denkst an eine Person plötzlich und dann im Gedanken, du denkst in Gedanken und dann erhellt sich dein Gesicht. Ohne dass du dran, das wolltest. Und andere Gedanken kommen und dein Gesicht sozusagen fällt oder wird so ein bisschen gräulich. Weil du in deinen Gedanken etwas sofort psychosomatisch und physisch ausdrücken kannst. Manche Eltern, manche Mütter, wenn sie an ihre Kinder denken, dann fällt das Gesicht zusammen aus Sorge. Und wenn sie eine Postkarte bekommen oder SMS, nur zwei Zeilen von jemandem und dann strahlt das Gesicht auf. Und wenn Paulus an die Gemeinde denkt, dann strahlt sein Gesicht, weil er das innere Verständnis dafür hat, dass es die Braut Christi ist. Und manche Gemeinden haben ihm sehr viel Sorgenfalten bereitet, Korinth zum Beispiel, aber nicht die Thessalonicher. Denn die denken ohne Unterlass, also noch einmal, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass, was, wie, wo, wie, vor Gott, unserem Vater erneut, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Erneut, das ist die gleiche Eröffnung, nur noch mal entfaltet. Die danken vor Gott, dem Vater. Aber jetzt gucken wir, wofür diese junge Gemeinde, diese kleine junge Gemeinde, was muss ich mir vorstellen, die waren weniger als jetzt in dem Raum. Hundertprozentig. Die haben nicht die Infrastruktur gehabt. Hundertprozentig. Aber schaut mal, was diese Gemeinde schon auszeichnet. Er dankt ohne Unterlass vor Gott, weil er jetzt sieht er die Gemeinde auch geistlich, denn diese Gemeinde hat Werk im Glauben. Das ist die erste Doppelung. Wir haben drei Doppelungen. Werk im Glauben, Arbeit in Liebe und Geduld in der Hoffnung. Werk, Arbeit, Geduld in Glauben, Liebe, Hoffnung. 1. Korinther 13, was bleibt? Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe ist aber die größte unter ihnen. Das ist paulinische Theologie. Er hat sofort den Scanner angeschaltet und er weiß, diese Gemeinde wird niemals zugrunde gehen, niemals. Denn sie steht noch einmal in Werk, Arbeit und Geduld, getragen vom Glauben, Liebe, Hoffnung. Du kannst so eine Gemeinde nicht überwinden, nicht zu überwinden, weil mitten im Evangelium stehen. Das ist das große Vorbild für unser Leben. Wie funktioniert unser Glaubensleben? Steht es in Werk, Arbeit und Geduld und gebaut auf dem Felsen Glaube, Liebe, Hoffnung? Oder ist das etwas anderes? Und ich habe schon lange viel Erfahrung gesammelt inzwischen als in meinem Dienst. Und ich kann euch sagen, sofort, ich erkenne Christen sofort. Also ich kann sie faktisch scannen, ohne lange mit ihnen darüber geredet zu haben. Denn das Wesentliche wird sein, ich werde mich über Werkarbeit und Geduld mit ihnen unterhalten müssen. Ich könnte also fragen, wie lange bist du Christ? Dann würde mir sagen, naja, 12 Jahre und so. Und dann würde ich sagen, wie ist dein Werk, wie ist deine Arbeit und wie ist deine Geduldsentwicklung? Und da wird er mich angucken und sagen, ich verstehe nicht, was du meinst. Und würde sagen, na gut, dann hast du keine Glaube, Liebe, Hoffnung und nicht wahr. Da hast du gar nicht, du hast keine Frucht, nichts hast du. Außer Emotionen. Hinschmachten, wirkungsloses Hinschmachten. Das ist ja, wofür inzwischen Christenheit steht oder die Evangelikalen. Ohne Werk, Arbeit und Geduld. Aber das ist nicht biblisch. Ich könnte auch diese Person fragen, leidest du in deinem Glauben? Wirst du verfolgt in deinem Glauben? Hast du Herausforderungen, Anfechtungen in deinem Glauben? Und der Schwache wird dann sagen, ja, ich habe. Und dann wird er seine Zweifel beschreiben, seine Ängste beschreiben. Dann wird er alles, wie es um seine Person geht. Dass es ihm schlecht geht, dass er nicht stark genug ist, dass er manchmal gezweifelt ist. Und übrigens, wenn er an die Zukunft denkt, dann weiß er sowieso nicht, was er denken soll. Ich meine mir, wisst, kennt ihr das? Das ist dann, und dann weiß ich, okay, diese Person wurde entweder fehlgeleitet oder sie ist so verweichlicht, dass ich kaum eine Hoffnung für diese Person habe. Und jetzt, wie kann man diese Menschen therapieren? Indem man ihnen die Wahrheit sagt und sagt, du bist ein Weichei, nicht wahr? Ein selbstverliebtes Weichei. Und dann sind sie beleidigt und gekränkt und so kann man dann mit uns nicht reden. Doch, muss man. Muss man. Denn du gehst ja zugrunde. Du gehst einfach zugrunde. Denn dein Glaube ist nicht auf der Schrift, da ist kein Werk, Arbeit, Geduld und es ist nicht ein Glauben, Liebe, Hoffnung. Und so möchte ich an alle heute, die appellieren, beginne so zu glauben, wie die Schrift es meint. In Vater und Jesus Christus. Und diese Gemeinde hat ihn begeistert, weil sie Werk, Arbeit, Geduld, in Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich habe dieses DNA erkennt sehr wohl in unserer Gemeinde und ich bin sehr glücklich darüber. Sehr glücklich. Jawohl, diese Gemeinde kennt es. Werk, Arbeit, Geduld, Glaube, Liebe, Hoffnung. Sie hat es geschmeckt und erlebt. Ich habe bloß die Sorge, dass wir aufhören könnten. Dass wir so eine Durchschnaufpause einlegen würden nach dem Motto, naja, Werk, Arbeit, Geduld, Glaube, Liebe, Hoffnung, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen entspannen. Und ich weiß, was mit Gemeinden passiert, die sich ein bisschen entspannen. Ein bisschen Sauerteig, du sollst den ganzen Teig und dann passiert die Gärung in der Gemeinde, die Selbstbeschäftigung, Selbstentspannung und Selbstzerstörung. Das ist die Paulus-Theologie. Werdet stark und mutig. So, also der erste Punkt ist die Liebe zur Gemeinde in der Endzeit. Wir müssen in der Endzeit die Gemeinde lieben. Wir müssen selber eine geliebte Gemeinde sein. Wir müssen selber Gott als den liebenden Vater und unseren Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist erkennen. Und wir müssen selber im Werk, Arbeit und Geduld, in Glaube, Liebe, Hoffnung stehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir erwählt sind. Erwählt. Das ist wichtig. Ich bin, wenn man schubladenmäßig mich einordnen sollte, theologisch, ich bin auf jeden Fall in irgendeiner Form, Art und Weise Calvinist. Ihr müsst nicht wissen, was das ist. Da gibt es auch viele Bekloppte, spielt keine, aber in irgendeiner, und zwar in der Zentrale, Calvinist, der Jean Calvin und Johannes Calvin, er hatte in der Reformationszeit festgestellt, das ist eher so französische Reformation, dass die lutherische Reformation mit den Soli, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide und Sola Gratia, diese vier, allein die Schrift, allein Christus, allein der Glaube und allein die Gnade. Super, Grundlage sind super, aber es fehlt noch etwas. Es fehlt. Denn wenn du nur diese Soli hast, die total befreiend sind und wertvoll sind, deswegen nichts kommt bei mir über Luther, nicht, da kommen sie erzählen, was sie wollen, ihre Märchengeschichten, was dieser Reformator bewegt hat, unglaublich. Aber dann hat man festgestellt, nur ein bisschen, weil Calvin ist so unser 20 Jahre sozusagen später. Und da gab es die zweite Information, eins fehlt. Denn wenn die Souveränität Gottes nicht betont wird, dann ist es Menschenkraft. Dann liegt es an uns, ob wir allein an der Schrift, an Christus, an Gnade und Glauben festhalten. Da gab es noch eine Bewegung, Arminianismus, die haben gesagt, es liegt an uns, wir müssen es ergreifen. Luther wusste nicht so genau, was er meint, aber Calvin sagte, nein. Ganz wichtig, die Souveränität, die Erwählung Gottes ist die Grundlage unseres Heils. Damit wir immer zu jeder Zeit bekennen können, nicht unsere Kraft, nicht unsere Vernunft, nicht wir, sondern er. Er hat vorherbestimmt und er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist Alpha und Omega und alles liegt in ihm. Und wir sind die Begnadeten. Und dann kommen die Soli Luthers natürlich dazu. Und das Zweite, was Calvinismus so stark aussagen, ist die Frucht, die Handlung. Das heißt, der Ausfluss des Evangeliums, praktischer Ausfluss, ist die Frucht. Darum ist der Calvinismus auch so praktisch veranlagt. Darum will er bauen, verändern, stabilisieren. Er will transformieren. Er will die Theologie quasi praktisch auf die Straße bringen. PS, das nutzt uns 600 PS, wenn er nicht auf den Asphalt kommt. Und das ist calvinistische Theologie, die Erwählung. Deswegen, ich möchte dich herausfordern, zu begreifen, dass du erwählt bist. Die Theologen haben sich so einschüchtern lassen, ich habe bloß nicht überwältigt. Doch, du bist erwählt vor Anbeginn der Welt, bist erwählt. Gott hat dich gesehen, er ist der Souveräne. Das ist keine Knechtschaft, das ist nichts Bedrohliches, das ist etwas Befreiendes, bist erwählt. Liebe Brüder, Vers 4, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Wir wissen, dass ihr erwählt seid. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du sagst, ich wurde erwählt. Hör auf mit deiner Sozialpsychologie-Theologie. Aber wenn ich erwählt bin, dann sind ja die anderen nicht erwählt. Und ist dann Gott gerecht? Dieses kindische, banale, bekloppte. Wer bist du? Wer bist du, dass du dich mit großen Gedanken Gottes beschäftigst und nicht erkennst, dass du geliebt bist und dass du in die Finsternis gesandt wurdest, damit du Menschen rettest? Hat er dir gesagt, du sollst die Erwählten suchen oder sollst du in alle Welt gehen? Hör auf also zu quatschen, zu lamentieren, zu labern, emotionalisieren, sondern begreife, du bist erwählt. Gott hat sich deiner erbarmt, wenn du erkannt hast, wer Christus ist. Das ist nicht dein Verdienst, das ist nicht deine Logik, das ist nicht dein Elternhaus, gar nichts ist es. Es ist seine Souveränität und Gnade. Wenn du an die Erwählung denkst, musst du sofort mit dankbarem Herzen auf die Knie fallen und sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass du dich meiner erbarmt hast. Ich plädiere für die Theologie der Erwählung, nicht als Arroganz oder Überheblichkeit, sondern als Grunddankbarkeit. Und das wird dich stark machen, weil dann hörst du auf, rum zu jammern. Wie geht es mir? Schaffe ich das? Ist es nicht zu viel? Und sonst was. Du bist erwählt. Das ist paulinisch. Das ist kraftvoll. Warum wissen wir, dass wir erwählt sind? Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Warum? Denn, jetzt kommt die Begründung. Denn unsere Predigt, als wir bei euch waren, unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort. Nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So, jetzt haben wir noch eine Aufzählung. Also nach Werke, Arbeit, Geduld, Glaube, Liebe, Hoffnung haben wir in eine nächste Reihe und die musst du verstehen. Es gibt so eine vierfache Leiter der evangelischen Predigt, evangelikalen oder ich würde sogar so komplett konfessionslos ausgesprochen, der kraftvollen Predigt. Vier Teile. Woraus besteht also eine Predigt oder die Botschaft Gottes? Zunächst einmal im Wort, in der Sprache. Was ist ein Wort? Ein Wort ist eine Botschaft, eine Information. Und? Also ich könnte sagen, hallo. Und jetzt wissen alle, es ist eine Information. Es gibt auch Informationen ohne Worte. Haben wir gestern beim Taufseminar gehabt. Was ist, wenn ich das euch begrüße? Hallo. Wer weiß, was das bedeutet? Hallo. Ich könnte sogar Hallo weglassen. Ich weiß, dass einige wissen, was das bedeutet. Wenn ich das jetzt sage, und nicht sage, zeige, in einem bestimmten Kontext, dann würde jeder Involvierte wissen, dass ich ein radikaler Muslim bin. Denn das ist das Zeichen der Islambruderschaft. Wenn ich dem Erdogan so grüßen würde, am besten so, dann würde er wissen, ich bin wahrscheinlich einer von ihm. Das heißt, ich kann Botschaften vermitteln ohne Worte, aber ich kann auch Worte nennen. Ja, und dann, was bedeutet das? Erstmal gar nichts. Dann habt ihr was gehört, dann habt ihr was vielleicht verstanden, vielleicht auch nicht. Und so predigt man heutzutage. Man teilt Worte aus. Ein Wort kann maximal eine intellektuelle Bereicherung, Befruchtung bewirken. Da hat er gesagt, das war aber ein schönes Wort. So eine Gedichtlesung, nicht wahr? Ach, das war aber schön. Und stellt euch vor, die Predigt werden auf diese Stufe mit behandelt. Ich habe jetzt also Kant und Nietzsche gehört und jetzt höre ich mir Rudolf Bultmann an und danach Eugen Drewermann und dann vielleicht irgendjemand von der evangelikaleren Szene, da würde ich sagen Ulrich Pazani. Und dann könnten wir darüber nachdenken, Logos im Sinne der Informationsbotschaft, was ist das Wort? Genau das ist das Problem der Gemeinden. Banalität, eine komplette Banalität. Das Maximum, was ein ausgebildeter Pastor noch vollbringen kann, ist halbwegs, man ganz schafft es sowieso nicht, aber halbwegs, nur so ein bisschen an die philosophische Qualität der Welt ranzukommen. Damit die Leute rausgehen und sagen, naja, ich habe zwar nicht viel verstanden, aber ganz blöde war es nicht. Das war's. Aber Paulus sagt, nein, so war es nicht bei euch. Als wir bei euch kamen, wir haben zwar verkündigt, wir haben den Korpus als Logos, wir haben euch die Worte zwar gesagt, aber das Geheimnis ist ja die Entfaltung, die Explosion des Wortes. Ja, du kannst ja bildlich eine Handgranate nehmen und sie schmeißen. Und wenn sie liegen bleibt, dann liegt da eine Handgranate. Aber und jetzt haben wir jetzt ein Problem. Wäre sie aber explodiert, dann wäre Dynamis, Explosion, Kraft. Das Rumgequatsche, das pastorale Rumgequatsche braucht kein Mensch. Es muss in Dynamis kommen. Und da steht hier genau das Wort Dynamis. Es kam also in Wort, in Dynamis, in Kraft. Das hat also eine Explosion gezündet. Und selbstverständlich im Heiligen Geist, denn wer führt uns in der Erkenntnis? Der Heilige Geist und nicht das Gequatsche. Darum ist der Paulus so sehr gegen das Überreden, das Rumgequatsche und dann, ja, noch sympathischer zu machen, noch mal eine Taktik und Strategie anwenden, wie die Leute das Evangelium noch sympathischer. Er hat es ja verachtet. Er hat es einfach verachtet, diese Form. Er hat gesagt, wenn die Botschaft nicht im Wort, also aus der Schrift heraus, in Kraft und im Heiligen Geist kommt, dann ist es zu nichts zu gebrauchen und dann kann es nämlich keine Gewissheit bewirken. Jetzt verrate ich euch, was wir praktizieren, auch als Evangelikale. Ich werde bleiben bis zu meinem Schluss ein scharfer Kritiker der Evangelikalen. Ist für mich der größte, ekelhafteste Niedergang sind die Evangelikalen. Also nicht die Katholiken, nicht die Orthodoxen, nicht irgendwelche Lutheraner, die sollen. Nein, es sind die Evangelikalen. Aus der Kette Wort, Dynamis, Heiliger Geist und Gewissheit ist verkommen. Gelaber oder Gefühl, das interessiert einen Evangelikalen, ein bisschen berührt ist, also hat ihn das irgendwie noch ein bisschen berührt. Also Gefühl, anstatt Dynamis ist Philosophie gekommen, hohe Gedanken. Anstatt Heiliger Geist ist Zeitgeist gekommen, ja, niemanden auf die Füße zu treten. Und aus Gewissheit ist Zweifel geworden. Denn es ist ganz klar, wer aus dem Gefühl, Philosophie und Zeitgeist quatscht, kann nur Verwirrung und Zweifel stiften. Da gibt es nichts anderes. Es ist nicht möglich. Es ist de facto nicht möglich. Und darum, ich bitte euch, wenn du die Schrift liest, dann hast du das Wort Gottes. Aber noch hast du nichts verstanden. Dann musst du bitten, dass Gott in seiner Kraft die kraftvolle Botschaft dir offenbart. Natürlich durch seinen Heiligen Geist, der dich in die Wahrheit führt. Und das führt zu einer großen Gewissheit. Das nannten übrigens die Calvinisten und so aus der Erwählung heraus Logik des Heilsgewissheit. Auf die Frage hin, bist du Christ? Sagst du ja. Und dann sagte die, ja, aber woher weißt du das? Ja, weil ich zu Christus gehöre. Und sagte, ja, aber vielleicht ist er nicht auferstanden, vielleicht gab es eine Bibelfälschung, vielleicht wer weiß, was er da. Und da sagst du, ja, weißt du was, ich bin gewiss. Ich bin total gewiss. Ich bin erwählt. Der Zweifel, der dich umtreibt wie einen Besessenen, der betrifft mich gar nicht. Du brauchst die Gewissheit der Predigt aus Wort, Dynamis und Heiligen Geist. Du kannst deinen Spaten, deinen archäologischen Spaten zur Seite legen, also noch was findest, irgendwo eine Ausgrabung, noch eine geheimnisvolle Schriftrolle. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es trennt Philosophie, Blödsinn, Zeitgeist von der Wahrheit Gottes. Auch die Sünde, die Sündenerkenntnis, all das ist in seiner Kraft und in seinem Heiligen Geist, in seinem Dynamis, führt zu Gewissheit. Und das erlebt schon die Thessalonicher Gemeinde. Und ich bitte dich inständig, dass du diesen Weg gehst und nicht diesen gefühlsbetonten philosophischen Zeitgeist Zweifel. Und ich füge dazu Blödsinn. Einfach Blödsinn. Damit ihr mir glaubt, ist der 2. Korintherbrief. Vielleicht denkt ihr, der ist komplett durchgedreht jetzt. Schauen wir mal. 2. Korintherbrief. Kapitel 1. Korinth besuchte er später nach Thessalonich. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit. Auch das, euch das Geheimnis Gottes, also Mysterium Gottes, das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit, also physisch, in Schwachheit und in Furcht und in großen Zittern. Der kam aus Athen, dort wurde ja von den Philosophen ausgelacht, falls ihr das nur wisst. Und mein Wort und meine Predigt, also Verkündigung, geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, Philosophie, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das ist unser Problem. Zu viel Philosophie schon geschluckt. Zu viel Unsinn. Nein, wir bleiben beim einen Evangelium. Zentrum ist Jesus Christus, der Heilige Geist, der uns herausführt aus diesem Irrsinn. Und wir müssen, so, jetzt bin ich schon zu Ende, das ist der 4. Punkt. Von euch ist das Wort ausgegangen. Das muss ich beenden. Wenn das alles geschehen ist, was ich jetzt schon über eine halbe Stunde gepredigt habe, dann passiert logischerweise Folgendes. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt. Also Beispiel ist apostolisches Beispiel. Und dem Herrn, also unserem Beispiel und des Herrn Beispiel. Und jetzt muss ich erklären, vielleicht verstehst du das nicht, was er meint. Er meint, dass Christus, das Beispiel des Christus ist Wahrheit im Leiden. Christus hatte die Wahrheit gesagt und das Licht wurde gekreuzigt und umgebracht, hingerichtet. Das heißt, Leid und Wahrheit, Leid und Licht, Leid und Rettung sind sehr nah beieinander. Aber wenn der Heilige Geist in dir ist, dann wird Leid und Bedrängnis nicht dein Problem sein, sondern Ehrenzeichen. Und jetzt Achtung, was er schreibt. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem Herrn und unserem Falschen und dem des Herrn, Entschuldigung, und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis. Aber wie? Mit Freuden erneut im Heiligen Geist. Das bedeutet, die Botschaft kam im Heiligen Geist und wurde aufgenommen im Heiligen Geist. Das heißt, das Medium der Wiedergeburt ist der Heilige Geist, sodass ihr, und jetzt was passiert dann? so dass ihr ein Vorbild geworden seid allen Gläubigen in Mazedonien, Achaia, und von euch aus ist das Wort des Herrn erneut erschollen. So erschollen, wie so eine Glocke. Baum. Wohin? Nicht allein Mazedonien, das ist jetzt der erste unmittelbare Umfeld, das ist sozusagen, das ist der Landkreis, ja? Sondern Achaia. Achaia ist Südgriechenland, Korinth. Das heißt, bundesweit ist von euch das Wort Gottes erschollen. Und nicht allein Mazedonien und Achaia, das reicht schon nicht aus, sondern an allen Orten. Müsst ihr das Römische Reich bedenken, überall im Römischen Reich seid ihr jetzt bekannt, weil diese Kraft Gottes, diese Dynamis, diese Transformation, diese Leidenschaft, diese Liebe, dieses Unglaubliche in Werk, Arbeit und Geduld, in Glaube, Liebe, Hoffnung, das bohrt sich durch jetzt, durch das Reich. So dass wir, egal wo wir jetzt kommen, sagt er, erzählen uns die Leute von euch. Sie erzählen von uns und sagen, wie euer Glaube ist und wie ist unser Glaube, damit ende ich. Alle Menschen erzählen über euch, Görlitzer, Folgendes. Das ist Vers 9. B und 10. Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, von einem nichtigen, toten, gottlosen, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten, das ist die Geduld, auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Dimitrios, ich habe so angefangen, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Und so möchte ich wirklich enden, wenn die Transformation Gottes in uns durchgreift, dann ist die Mission automatisch. Dann ist es kein künstlicher Nebeneffekt, sondern es ist automatisch. Und dann merkt ihr, was passiert. Es ist nicht nur eine persönliche Transformation, auch nicht eine lokale Transformation, auch nicht kommunale Transformation, auch keine ländliche, auf Sachsen begrenzte Transformation, sondern es ist eine globale Transformation. Das kann Gott. Und so hoffe ich, dass wir in die Endzeitphasen so reingehen, dass wir uns dessen bewusst sind, in seinem Wort, in seine Kraft, in seinem Heiligen Geist, in seine Geduld, in seine Gewissheit, in seinem Werk, in seine Arbeit, in seine Liebe, in seine Glauben, in seine Hoffnung. Kann niemand die Gemeinde Gottes überwinden. Nicht diese. Und weil du ein Teil der Gemeinde bist, auch nicht dich. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du uns lebendiges Wort schenkst und dass du einen großen Auftrag hast. Und dass du in der Endzeit keinen Pessimismus ausbreitest, sondern Kraft und Zuversicht. Und wir bekennen, dass wir dein Wort eventuell nicht verstanden haben. Und so bitten wir dich, dass dein Heiliger Geist und deine Kraft, deine Dynamis, unser Herz erweckt, unsere Seele, unseren Geist. Und wir wissen, dass die Zeit knapp ist und diese auskaufen in deinem Willen und in deinem Namen und in deine Kraft. Gelobt sei dein Name. Amen.